glaube, was immer hilft, ist einmal tief Luft holen oder mehrfach und dann tatsächlich sich anzuschauen, was ist denn wirklich für uns jetzt aktuell wesentlich, beziehungsweise mit Blick auf unsere Wertschöpfungskette wesentlicher.
Moin Moin und herzlich willkommen zu Jens wird nachhaltig. Schön, dass du wieder dabei bist und unsere Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Mittelstand begleitest. Heute spreche ich mit Dr. Katja Heubach. Sie leitet den Palmgarten und den Botanischen Garten in Frankfurt. Ja, und mit so einem Gast, da sprechen wir natürlich über das Thema Biodiversität. Ein Thema, ja, das muss ich ganz ehrlich zugeben, da hatte ich vorher nicht so richtig viel Ahnung von und das wird durchaus auch gleich im Interview ein wenig transparent. Ja, nu, zu meiner Ehrenrettung. Klar hatte ich im Vorfeld verstanden, dass Biodiversität wichtig ist, dass es einen großen Impact auf unser Leben hat. Und natürlich habe ich auch was von Wald- und Bienensterben gehört. Was aber alles dahinter steckt, wie das zusammenhängt, wieso das wichtig ist, ja, da bringt die Katja Licht ins Dunkel. Mit ihr habe ich aber nicht nur über das Thema Biodiversität gesprochen, sondern auch, wie das Thema Nachhaltigkeit generell im Palmgarten umgesetzt wird. Schließlich ist es auch ein Unternehmen, das wirtschaftlich handelt, ja, und auch eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. So, und jetzt wird's höchste Zeit, dass wir die Katja dazu holen, dass wir endlich einen Experten in dieser Runde haben. Ich freue mich. Hallo Katja, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ja, ein bisschen schmunzeln musst du schon, weil wir dürfen ja heute über Biodiversität sprechen. Total spannendes Thema. Und mit wem können wir das besser als mit der Leiterin vom Palmengarten in Frankfurt? Aber bevor ich dich jetzt hier komplett vorstelle, möchte ich das, mach das doch gerne selber. Also, hallo Katja, herzlich willkommen und erzähl doch mal, wer du so bist und was du so machst.
Ja, Jens, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen, vielen Dank. Genau, wie du gesagt hast, ich leite den Palmgarten und den Botanischen Garten in Frankfurt. Das sind wirklich zwei grüne Oasen mitten in der Stadt mit insgesamt 26 Hektar Größe, also was schon wirklich eine enorme Menge ist. Und ja, wir sind mit dem Palmgarten schon im Jahr 152 mittlerweile. Das heißt, wir hatten vor 2 Jahren ein großes Jubiläum. Und man kann schon auch sagen, im Grunde ist der Palmgarten so ein bisschen das erste Bürgerbeteiligungsprojekt, so würde man es heute nennen, weil damals die Pflanzensammlung vom Palmengarten aus den Beständen des damals abdankenden Herzog von Nassau kam und der Gärtnermeister Heinrich Siesmeier den Palmgarten gegründet hat, das im Rahmen einer Aktiengesellschaft mit Bürgerinnen und Bürgern tat. Und insofern kann man sagen, also es ist wirklich ein Stück Bürgerbeteiligung in der Geschichte Frankfurt.
Schön, ein Bürgergarten in Frankfurt mit Palmen.
Genau.
Ja, mich freut es wirklich, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Kennengelernt haben wir uns ja auf der Ausbildung zum CSA-Manager, wo ich dann auch dachte in der ersten Vorstellungsrunde damals, als wir uns dann alle sagten, wer wir so sind, was wir machen, so, oh, cool, Palmgarten Frankfurt, aber was macht die denn hier, ne? So, die muss doch genau wissen, wie das mit dem Thema Nachhaltigkeit so läuft. Wieso ist sie in dem Kurs? Und jetzt freue ich mich, dass ich dir tatsächlich einmal diese Frage stellen darf. Was hat dich denn dazu bewegt, dich als CSA-Managerin ausbilden zu lassen? Oder noch sind wir ja dabei. Ja, wieso machst du dich auf den nachhaltigen Weg?
Ja, die Ökologie, die uns ja hier alle umtreibt und die Biodiversität, das ist ja tatsächlich nur ein Teil der Nachhaltigkeit. Wir wissen ja alle, da geht es auch noch um Ökonomie und es geht auch noch um das Soziale. Und deswegen ist dieses Thema CSR, Corporate Social Responsibility, ja deutlich größer. Und na klar, also wir bedienen tatsächlich schon einige dieser Bereiche auch mit Blick eben auf unser Kerngeschäft. Wir haben eine eigene grüne Schule, machen also Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir haben viel Naturerfahrung und Naherholung. Also da geht es natürlich in der Naherholung auch um Ökonomisches, nämlich um den Tourismus, wenn wir finanzieren uns ja Großteile auch eben aus den Eintritten von unseren Gästen und Ähnliches. Das heißt also, die Bandbreite der Themen, die wir da bearbeiten im Rahmen von Nachhaltigkeitsmanagement, ist deutlich größer als die, ich sage es jetzt mal salopp, die 4% der Gefäßpflanzen, der beschriebenen Gefäßpflanzen, die wir repräsentieren in unserem Bestand. Also insofern, das ist schon der Anlass, wirklich sich nochmal ganz genau anzuschauen, in welchen Bereichen müssen wir deutlich nachhaltiger werden.
Okay, also reicht es auch nicht für einen Palmengarten, nur biodivers zu sein. Das Thema Nachhaltigkeit ist größer.
Absolut nicht. Nein, das wäre sehr schön. Und ich denke, wie gesagt, da sind wir gut aufgestellt. Aber nichtsdestotrotz eben gerade mit diesem Thema Biodiversität, und da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen, das geht halt deutlich weiter als die Pflanzen, die wir auf dem Gelände haben. Da gucken wir uns eben auch die Lieferkette an. Ja, und zum Zweiten ist es so, dass wir relativ viele großverbrauchende Gewächshäuser haben. Also wir haben im Palmengarten ja eben einen Schwerpunkt subtropische und tropische Pflanzen, und die stehen natürlich unter Glas. Und diese Schauhäuser werden mit Fernwärme betrieben und die Pumpen, die Wärmepumpen wiederum mit Strom. Und da sind wir einfach Großverbraucher. Spätestens seit dem Energieeffizienzgesetz, das im letzten Jahr verabschiedet wurde, gehören wir auch dazu. Wir sind zwar ein öffentlicher Sektor, wir sind ein Amt der Stadt Frankfurt. Dementsprechend gilt es erst ab einer gewissen Größe eben auch für den öffentlichen Sektor, aber tatsächlich ab 3,5 Gigawattstunden gilt es eben auch für den öffentlichen Dienst. Und da kommen wir drunter. Und deswegen haben wir eben auch einen ganz konkreten Anlass, um uns mit dem Thema CSR speziell, aber mit dem Thema Energie- und Umweltmanagement auseinanderzusetzen.
Klar, der Energieverbrauch ist sicherlich ganz ordentlich groß.
Der ist ordentlich, ja. Ja.
Und die Variante dann mal dem Gewächshaus mitzuteilen, wir möchten ein bisschen Energie sparen, wir drehen mal die Temperatur um 2 Grad runter. Ich weiß nicht, wie gut die Palmen das finden. Du siehst, ich bin da ein bisschen Nerd oder ein bisschen dumm unterwegs, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren.
Ja, es gibt natürlich Toleranzbreiten. Das ist im Grunde auch wie bei anderen Lebewesen, bei Menschen kennen wir das ja auch. Wir überleben in Lappland mit der richtigen Kleidung und aber auch in Benin, in Westafrika. In der Regenzeit, das geht durchaus. Das heißt, wir haben uns tatsächlich im Rahmen dieser Energieeinsparverordnung in 2022,
ja, da war ich gerade,
wo wir ja laut Bundesregierung 20% sparen sollten, da hatten wir uns genau mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, welche Toleranzbreiten haben denn mit Blick auf die Temperatur unserer Pflanzen? Und wir haben tatsächlich 20% eingespart. Das ist natürlich eine numerische Sache, ne? Das wird dann berechnet, das ist jetzt noch nicht die tatsächliche Einsparung, aber rein aus dem, was wir aus den Zahlen ablesen können, aus den Lastgängen und den Verbräuchen, können wir sagen, durch die Reduktion zum Beispiel um 2 oder 3 Grad, wie du es gerade genannt hast, konnten wir tatsächlich hohe Einsparungen schon erzielen. Natürlich ist es so, dass nicht jede Pflanze, das wird jetzt sehr spezifisch, aber nicht jede Pflanze ähnlich reagiert, ne? Also wir haben natürlich auch einfach Gehölze, die sehr viel länger mit der Antwort braucht. Also während du Kräutersträucher, 1- bis 2-jährige oder auch Sukkulenten, Halbsukkulenten hast, also Kakteen im weitesten Sinne, da sieht man schon eher nach 1-2 Jahren, ob sich solch eine Temperaturreduktion eben auswirkt oder nicht. Bei Großgehölzen ist das anders.
Okay. Also da höre ich eigentlich jetzt wieder raus, wie das eigentlich was, also für mich, dass irgendwie immer doch ein bisschen mehr geht als gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, 2 Grad weniger im Gewächshaus und die Palmen sagen Tschüss. Anscheinend, ja, also kommt drauf an, aber es geht tatsächlich immer ein bisschen mehr. Und das ist eine Sache irgendwie, die sich, glaube ich, jetzt durch alle Nachhaltigkeitsthemen zieht, zu denen ich jetzt gesprochen und was gehört habe. Es geht immer irgendwie ein bisschen mehr, als man vorher gedacht hat oder als ich vorher gedacht habe. Wie auch immer das jetzt genau ist. Ich würde gerne ein bisschen tiefer in das Thema Biodiversität einsteigen, weil da muss ich auch ganz ehrlich sagen, den Begriff, klar, hatte ich vorher schon mal gehört, mich damit aktiv auseinandergesetzt bislang. Ja, ne? Kann man noch mal mehr machen, als ich das getan habe, sicherlich. Für mich hört es immer da auf, wenn man von dem Bienensterben mal hört oder da wird viel von gesprochen. Das habe ich über die Medien mitbekommen und viel tiefer bin ich da oft noch nicht so richtig eingestiegen oder erst dank der Ausbildung. Weil für mich war Nachhaltigkeit als CSR-Manager immer Umweltschutz, weil Biodiversität sicherlich auch wieder damit arg verbunden ist. Bevor ich mich noch mehr um Kopf und Kragen rede, bring du noch mal ein bisschen Licht in mein Dunkel.
Ja. Also die Biodiversität, und ich glaube, es ist eben auch einfach wirklich ein dickes Brett, weil es so umfassend ist, ist natürlich auch nochmal, sagen wir mal, ein wissenschaftliches Konzept. Und das ist ein Kunstwort, Biodiversität, also die biologische Vielfalt. Und dahinter verbirgt sich im Grunde die Gesamtheit aller genetischen Ressourcen, aller artlichen Ressourcen, also aller verschiedenen Arten, die wir haben auf der Erde und auch noch der Ökosysteme, in denen diese Arten vorkommen. Und natürlich auch, wenn wir vom Ökosystem reden, eben die sogenannten abiotischen Faktoren, also die Lebensumwelt, Luft, Wasser, Mineralien, Nährstoffe, die verfügbar sind, etc. Also alles, was die unbelebte Umwelt ist. Und dementsprechend ist es natürlich, darf man gelinde sagen, sehr komplex und auch kompliziert, wenn man das so versteht, dass alles ineinander greift. Und deswegen ist, finde ich, und wir sind, wie gesagt, als Garten da ja sicher ziemlich gut aufgestellt, was das Thema angeht. Wir berühren alle drei Ebenen von Biodiversität und das ist unser Kerngeschäft. Deswegen kümmern wir uns auch entsprechend um unsere, in Anführungsstriche, Schäfchen. Für die Firmen, um die es zum Beispiel für die Berichtspflicht bei der CSRD geht, also bei der neuen europäischen Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, da geht es vor allem darum zu gucken, wo wird Biodiversität positiv oder negativ beeinflusst. So, und jetzt ist Biodiversität im Gegensatz zum Klima beziehungsweise zu Klimagasen ja vor allem auch noch territorial. Das heißt, das hast du am Ort. Das ist ja nichts, was du verrechnen kannst, indem du beispielsweise sagst, ich spare jetzt, ich kompensiere jetzt CO2-Äquivalente durch eine Maßnahme an einem anderen Standort, sondern bei der Biodiversität geht es immer darum zu gucken, was an meinem Standort passiert. Also beispielsweise auf dem Firmengelände, an dem ich produziere, also Produktionsstandort, oder ich gucke mir beispielsweise an, inwiefern ist Biodiversität im Rahmen meiner Lieferkette ein Thema, und insgesamt müsste ich mir die gesamte Wertschöpfungskette angucken. Deswegen wird es einfach komplex.
Okay, also geht um Vielfalt, es ist komplex, es ist groß. Und jetzt ist es sicherlich schade, wenn die ein oder andere Art vom Erdball verschwindet. Das hören wir ja irgendwie immer mal, dass irgendwelche Tiere oder Pflanzen ja irgendwann nicht mehr sind. Ich glaube, Tiere sind ein bisschen mehr in den Medien als Pflanzen. Was wäre dann jetzt so dramatisch, also abgesehen davon, dass wir vielleicht darauf verzichten müssen, was verändert sich dann, wenn wir nicht auf Biodiversität achten?
Ja, Biodiversität ist im Grunde eben, wenn man jetzt nochmal blickt auf die genetischen Ressourcen, für viele Branchen, für viele Sektoren, ja, im Grunde das Produktionsmittel Nummer eins. Es gäbe die heutige Pharmaindustrie beispielsweise gar nicht, wenn es nicht natürliche Stoffe aus Pflanzen gäbe, die zu Zeiten extrahiert worden sind, die dann analysiert worden sind und heute zum Teil synthetisch hergestellt werden können, aber eben auch nicht alle. Ne? Also da beispielsweise habe ich ja ganz viel Input. Gleichzeitig habe ich in der, beispielsweise in der Möbelindustrie, da habe ich, oder eben auch in der Bauindustrie, ich habe sehr viele Rohstoffe, die der Natur entnommen werden. Also es gibt ja eigentlich fast nichts, was nicht der Natur entnommen wird. Sei es eben für den Bau von Möbeln das Holz, sei es für den Bau von Häusern Gesteine und ähnliches. Ne? Und das meine ich eben mit der abiotischen Umwelt. Also es ist nicht rein auf ein Panda oder ein Palmfarn oder ähnliches zu reduzieren, weil tatsächlich, so wie du sagst, im Grunde, diese Art an sich ist zwar ein Teil des Gefüges und meines Erachtens als Biologe natürlich auch essentiell, aber der Zusammenhang zu einer Nachhaltigkeitsstrategie beim eigenen Unternehmen ist so erstmal nicht gemacht. Aber ich denke, wir können uns dem gut annähern über den Begriff der Ökosystemleistung. Das ist jetzt wieder so ein, naja, wissenschaftlich komplexer Begriff, aber was am Ende anderes nicht sagt, ist, die Natur erbringt uns Leistungen. Und diese Leistungen sind tatsächlich essentiell. Also das eine ist zum Beispiel jetzt, und das ist eben wieder die Geschichte des Palmgartens, wie ich vorhin sagte, wir sind natürlich ein sehr touristischer Ort. Also ein Großteil unserer Einnahmen oder unserer finanziellen Grundlagen kommt aus den Eintritten. Wenn wir uns jetzt als touristischer Ort zeigen wollen, dann muss das natürlich eine gewisse Qualität haben. Das heißt, wir pflegen unser Kerngeschäft. Jeder Tourismusanbieter wird das unterschreiben und sagen, wenn ich eine Tour in den Alpen anbieten will, dann ist das natürlich völlig anders, wenn auf diesen Alpen bis natürlich zur Baumgrenze auch noch was belebt ist. Oder wenn da keine Umweltverschmutzung stattfindet. Ne? Das ist ja dieses Beispiel aus den hohen Bergen, wo man dann irgendwann dann eigentlich nur noch mit Plastikabfällen oder mit Sauerstoffflaschen, die zurückgelassen worden sind, konfrontiert ist und so weiter. Und natürlich will jemand, der in die Natur geht, auch die Naturerfahrung machen. Das heißt, es ist also ein wirtschaftlicher Input in meine eigene Wertschöpfung. Und das sind diese Fragen, die man sich dann stellt, wo bitte ist denn jetzt eigentlich Biodiversität innerhalb meiner eigenen Wertschöpfung integriert? Und für den Palmengarten ist es schon auch so, dass wir natürlich nicht ganz von Luft und Liebe leben, sondern unsere Pflanzen brauchen Düngemittel, unsere Pflanzen brauchen Substrat, unsere Pflanzen brauchen Wasser. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, Das ist jetzt genau die Frage, die wir uns stellen. Wo wird Biodiversität positiv oder negativ beeinflusst? Beispiel, ganz konkret, unsere Gärtnerei. Wir haben eine eigene Gärtnerei und die produzieren wiederum Pflanzen für unsere Blumenschauen, aber auch für unsere Beete in den Außenbereichen. Da gehen eben natürlich Substrat und Düngemittel rein. Ist das ein organisches Düngemittel? Ist das ein torfreduziertes oder torffreies Substrat, in das ich die Pflanzen pflanze? Wie gehe ich mit den Reststoffen um? Habe ich statt chemischem Pflanzenschutz Nützlinge, also biologischen Pflanzenschutz? Und habe dadurch natürlich auch die Umwelt dieser Pflanzen, die ich dabei habe, und pflege letztlich auch verbessert. Und das sind genau die Fragen. Also woher kommen denn unsere Inputs? Welche Auswirkungen haben die dort, wo sie hergestellt oder abgebaut werden? Wie geht das durch die Wertschöpfung durch? Und was kommt am Ende dann eben auch raus? Das ist genau die Frage, die wir uns da auch stellen. Genau wie alle anderen auch.
Okay, du siehst oder hörst gerade meinen Kopf so ein bisschen rattern, wie man die Sachen tatsächlich alle überträgt, dann halt auch ja in den Betrieb von einem Palmgarten. Super. Was mich so ein bisschen auch gefreut hat, aber was ich im Vorgespräch mit dir auch erfahren habe, weil ich war bislang noch nicht zu Gast bei euch im Palmgarten, habe aber schon gehört, man sollte mal kommen. Oder ich sollte auch mal kommen. dass ihr ja tatsächlich auch Angebote habt oder dass man so ganz spielerisch das Thema Biodiversität bei euch erfahren kann. Das ist dazu, ein Lehrpfad klingt jetzt schon so wieder nach Schule, aber ich glaube, da habt ihr euch was Cooleres einfallen lassen.
Ja, der Lehrpfad klingt ein bisschen altbacken, aber im Grunde ist das eigentlich das nur ein bisschen digitaler, würde ich sagen, genau. Ich erwähnte, wir haben die Grüne Schule, das ist ja tatsächlich auch die erste grüne Schule, die es im Bundesgebiet gab, vor mittlerweile, ich glaube, 35 Jahren. Mittlerweile ist das Konzept in vielen botanischen Gärten und auch in sonstigen bildungspädagogischen Angeboten angekommen. Und im Grunde heißt das eigentlich, dass man sich eben in der Natur, mit der Natur befasst letztlich. Ne? Das heißt, wir haben so ganz gängige Formate, Führungen für Kinder bis Erwachsene. Wir haben Workshops für Sekundarstufen, immer angepasst an das Curriculum der Schulen und der Stufen. Wir haben sogar ein eigenes Projekt, das nennt sich Kinder im Garten, wo dann die Vorschulkinder im Grunde schon in sogenannten Forschergruppen durch die Tropen wandern und dann als kleine Forscherinnen und Forscher im Grunde kennenlernen. Wie verhält sich es mit der Kokosnuss oder was ist mit dem Kakao und so weiter. Und in diesem Angebot selber versuchen wir eben dann natürlich gemäß der Bildung für nachhaltige Entwicklung auch immer diese Aspekte mit einzubeziehen. Was bedeutet das denn eigentlich? Woher kommt denn jetzt die Kokosnuss? Die kommt ja nicht aus dem Supermarkt, das wissen wir alle, sondern die kommt aus einem Herkunftsland und da herrschen bestimmte Bedingungen. Da herrschen Arbeitsbedingungen, da herrschen Abbaubedingungen, da herrschen im Grunde Bedingungen für die Biodiversität, die dort kreiert werden. So, und das ist eben, was man mitbedenken muss. Und deswegen sagen wir ja, wir haben eben dann ein Bildungsprogramm, das diese Aspekte einbezieht. Ein schönes Beispiel ist auch immer Kakao. Nachhaltige Schokolade, was bedeutet das denn eigentlich? Dann gibt es den Unterschied zwischen nachhaltig und biozertifiziert. Dann gibt es manchmal auch beides. Dann gibt es so andere Siegel von im Grunde auch den globalen Konzernen, die sich selber Siegel erarbeiten lassen. Und dann sieht der oder die Verbraucherin und natürlich auch die Kiddies da nicht wirklich durch. Und da wollen wir so ein bisschen aufklärerische Arbeit machen, dass man einfach gut verstehen kann, aha, so ein Produkt, das entsteht nicht eben aus Luft und Liebe, sondern es hat immer auch mit dem, was ich vorhin sagte, dem Territorium zu tun und gleichzeitig eben auch mit Arbeitsbedingungen. Da fällt ja die Schokolade nicht vom Himmel in Westafrika, sondern sie wird ja im Grunde angebaut über den Kakao, sie wird bestäubt, da ist wieder die Biodiversität dabei, in dem Fall über Ameisen. Es gibt dann natürlich auch Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die sind meistens leider, wenn es eben nicht bio ist, dann auch chemisch statt organisch. So, was bedeutet das für die Leute, die dort arbeiten? Unter welchen Bedingungen arbeiten die? Auch mit Blick auf den Arbeitsschutz. Und da kommen wir eben wieder in dieses Gesamtthema CSR, Corporate Social Responsibility. Und deswegen ist das eben schon auch etwas, wo wir sagen, wir machen ganz toll die Biodiversität am Standort, aber berücksichtigen wir als Palmgarten, Botanischer Garten Frankfurt tatsächlich auch im Rahmen der Wertschöpfung alle Möglichkeiten, wo Biodiversität betroffen ist. Und das ist tatsächlich unser Knackpunkt.
Mhm.
Okay. Ich finde es immer super, wenn man ja so nebenbei was lernen kann oder spielerisch oder Zusammenhänge versteht. Also total großartig. Ich habe vorhin gerade mal über die Bienen gesprochen, wo ich das Thema Biodiversität zum ersten Mal selber bewusst wahrgenommen habe. Bin ich selber auf dem Bauernhof aufgewachsen und kriege irgendwie Zusammenhänge hin, dass Bienen Pflanzen bestäuben müssen, damit wir ernten können. Oh. Das ja, kann ich meinem Papa verdanken, dass ich das gelernt habe als kleiner Junge. Ich fand es in der, als wir uns kennengelernt haben, hast du dich vorgestellt. Ich glaube, einer deiner ersten Sätze war No Bees, No Bamble oder so
eben. Ja.
Ne? dachte ich, großartig, die kommt aus Frankfurt, da habe ich das schon mal richtig verortet. Klasse, also ja, ich glaube, durch solche Sachen, ne, kein Apfelwein, jetzt muss ich aufpassen, ich kann mal, wenn wir keine Bienen haben, das macht dann auch gleich so eine gewisse Betroffenheit wahrscheinlich.
Ja, und das ist also das, was wir eben versuchen in der Nachhaltigkeitskommunikation, ist auch diese sogenannten Ökosystemleistung tatsächlich so spielerisch wie möglich zu vermitteln. Und das, was du gerade ansprichst, eben die Bestäubung, die ist ja eben auch da wieder, weil wir es vorhin von Sektoren hatten, gerade für die Landwirtschaft, ne, der Produktionsfaktor schlechthin. Bestäubung, Windbestäubung, Tierbestäubung, besonders die Tierbestäubung eben in dem Falle und eben auch die Bodenfruchtbarkeit. So, und jetzt ist es natürlich so, wir hatten vielleicht einfach anekdotisch oder zur Herleitung, warum wir dieses Thema so gewählt haben mit der Bestäubung. Wir haben in 2021 unser neues Blüten- und Schmetterlingshaus aufgemacht. Ganz toll, tropische Schmetterlinge aus Costa Rica. Jetzt darf man sich natürlich fragen, aha, die werden eingeflogen, so richtig dolle ist das mit der CO2-Emission dann auch nicht. Aber wir versuchen es entsprechend jetzt auch in der Nachhaltigkeitsmanagement mit zu kompensieren. Das war der Anlass zu sagen, okay, und wenn wir die dann schon einfliegen, dann möchten wir darüber hinaus noch auf mehrere Aspekte verweisen, eben der sogenannten Blüten- und Bestäuberökologie. So, jetzt ist dieses Thema für Nicht-Biologinnen und Biologen nicht ganz so sexy. Und deswegen haben wir gesagt, na ja, also finden wir doch ein gutes Beispiel, wo spätestens jedes Frankfurter Kind versteht, wenn es ins Alter kommt, worum es da geht, nämlich um den Appleboy. Und deswegen haben wir gesagt, no bees, no bamble. Also für diejenigen, die den Bembel nicht kennen, das ist im Grunde das Gefäß, wo das Stöpsche, also der Appleboy, das Frankfurter Nationalgetränk, könnte man sagen, reinkommt. Wenn ich den hinten im Bembel haben will, dann muss ich vorne was produzieren und das sind nun mal die Äpfel und die werden eben durch bestäubte Blüten, durch Hautflügel wie Hummeln, Bienen und so weiter entsprechend produziert. Und das ist so die Formel, auf die wir es versuchen, immer runterzubrechen, zu sagen, versuchen, lebensnahe Beispiele zu finden, darf mir das Menschen verstehen, aha, es geht hier nicht um die Biene, ob die stirbt oder nicht, es geht darum, dass da hinten dran ein ganzer Schwanz an Leistung steckt, auf die ich quasi gratis fast, das stimmt in dem Fall nicht, aber die ich im Grunde auch nicht einpreise, ne? Wo ich sage, ja, das ist eben so, ich erwarte eben, dass im Supermarkt meine Lieblings-Appleboy-Sorte steht. Ja, aber da brauche ich halt vorher tatsächlich einen Produktionsmechanismus und der fängt halt bei den Bienen an. Und das ist das, was die Menschen, glaube ich, noch stärker begreifen dürfen, zu sagen, aha, ich gucke mir das mal an, mein schönes Leben, das ich hier habe, wo genau basiert das denn auf Naturleistung?
Okay, super. Ich glaube, spätestens beim Apfelwein hattest du dann jetzt alle für dich gewonnen. Das ist super, wenn nicht schon eher. Wir kommen hier fast zum Ende. Schon mal vielen Dank für die ganzen Einblicke. Jetzt ist die Frage, wenn jemand mehr wissen möchte, wie man denn nachhaltig einen so einen botanischen Garten betreibt oder nachhaltig gärtnert oder mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man, darf man sich denn mit dir vernetzen?
Also sehr gerne per E-Mail. Wir haben, wenn man einfach mal bei einer bekannten Suchmaschine eingibt, Palmgarten Frankfurt, dann kommt man quasi automatisch zu uns und dann gibt es da über uns und die Teamseite und da steht auch die Adresse und auch eine Telefonnummer, wo man mich durch mal erreichen kann. Ansonsten, glaube ich, packen wir die E-Mail-Adresse einfach unten mit in die Shownotes, hätte ich gesagt.
Ja, auf jeden Fall machen wir das.
Gerne so machen, genau. Und da aber eben auch der Hinweis auf die Homepage, da steht schon vieles auch, was sicher spannend ist für Leserinnen und Leser.
Da werde ich gleich auch nochmal einen tieferen Blick drauf werfen. Mal schauen, was ich dann da alles da noch so lerne. Vielen Dank. Ganz zum Schluss, liebe Katja, ein Tipp, dein Tipp für alle CSA-Manager, Managerinnen und die, die sich noch auf den Weg machen wollen.
Ja, also, das Thema ist komplex. Das hatten wir schon. Ich glaube, was immer hilft, ist einmal tief Luft holen oder mehrfach und dann tatsächlich sich anzuschauen, was ist denn wirklich für uns jetzt aktuell wesentlich beziehungsweise mit Blick auf unsere Wertschöpfungskette wesentlich. Also wenn ich jetzt da jemand bin, der das eigene KMU beispielsweise anschaut, dass man wirklich diese auch im CSR-Prozess immer wieder an den Anfang gestellte Wesentlichkeitsanalyse macht. Also bei uns ist das eben so das Thema Energie, weil ich das vorhin ja nannte mit den Gewächshäusern. Das ist im Moment für uns wesentlich, da müssen wir deutlich besser werden, nicht nur um Geld zu sparen, sondern einfach auch um unseren Beitrag zu leisten. Das ist so dieser eine Tipp und ich glaube, das, was dann nochmal sehr, sehr wichtig ist, das merke ich immer wieder, sich nicht frustrieren zu lassen. Also nicht in diese Schleife zu kommen und depressiv zu werden, ob all der Herausforderungen und vielleicht auch dem Gefühl, naja, wenn ich hier beginne, dann fängt woanders etwas an, beherrsche ich das Thema jetzt noch und so nach dem Motto, ist mein Beitrag groß genug, um insgesamt was zu verändern? Und da kann ich nur sagen, ja, ist er in jedem Fall. Jeder Beitrag ist absolut wichtig. Das hört sich vielleicht ein bisschen pathetisch an und auch ein bisschen altbacken, aber ich glaube, das ist echt der Glaube einfach an den eigenen Beitrag, den ich allen CSR-Managerinnen und Managern wünsche.
Okay, super, vielen Dank. Also tief Luft holen, nicht überwältigen lassen. Etwas, was ich auch gerne unterschreiben möchte, wenn man einsteigt in das Thema, ist überrennt ein.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber es ist machbar, man kann sich dadurch kämpfen.
Und es gibt ganz viele, die sich schon gekämpft haben, also wo man einfach wirklich sich gut vernetzen sollte.
Und ja, vernetzt euch.
Und genau, eben und das, was du ja hier auch mit deinem Podcast machst, im Grunde sich wirklich da einfach anzuhören, okay, gibt es da Möglichkeiten, wo kann ich mit wem sprechen, wo gibt es schon gute Lösungen, weil im Grunde die Räder sind alle erfunden.
Die Räder sind alle erfunden, super, vielen Dank fürs letzte Wort. Katja, danke, dass du dabei warst. Vielen Dank für die Einblicke. Ja, und ich glaube, wir sehen uns bald nochmal wieder im Rahmen der Ausbildung. Ich freue mich.
Ja, freue ich mich auch drauf. Vielen, vielen Dank nochmal und an alle zukünftigen CSR-Manager und Manager, Kopf hoch und kämpfen.
Super, vielen Dank.
Danke dir.
Jetzt ist es schon ein paar Tage her, dass ich mich von der Katja verabschiedet habe und ich habe das Thema Biodiversität nochmal ein bisschen nachklingen lassen. Und es ist irgendwie erschreckend, wenn man darüber nachdenkt, was so der Klimawandel oder meinetwegen auch nicht nachhaltiges Wirtschaften so für uns bedeutet. Klar kannst du sagen, ja Gott, dann sterben halt die Bienen oder dann kriegen die Hessen keinen Apfelwein mehr, weil die halt nicht wissen, wie sie ihre Pflanzen alternativ bestäuben. Das ist so ein bisschen, Gott, beim Augenzwinkern oder ein bisschen blöd gleichgültig. Aber spannend ist doch wirklich dann die Frage, was passiert denn, wenn tatsächlich alles an Insekten und Pflanzen rund um uns herum sich verändert oder sich dem Klimawandel nicht anpassen kann oder so arg mit Pestiziden bearbeitet wird, dass ein Überleben unmöglich ist. Ist dann die Frage, was passiert denn mit uns, wenn also mit uns Menschen, wenn unser das System, das wir gewohnt sind, in dem wir leben, so in ein paar Jahren nicht mehr existieren wird? Und wenn man dann Bilder sieht, wie in anderen Ländern Drohnen oder auch Menschen per Hand die Bestäubung von Pflanzen übernehmen, sind wir irgendwie schon viel näher an irgendwelchen Endzeitszenarien dran, als man eigentlich lieb ist. Oder anders, Zeit zu handeln, ne? Hier, liebe CSA-Managerinnen und angehende CSA-Managerinnen, auf geht's. Ihr werdet gebraucht. Und damit euch das richtig gut gelingt, ne? Ja, denkt gerne an uns, also an die Elke und an mich. Wir haben da ja immer noch unser cooles Trainingsprogramm, das euch hilft, das euch den Einstieg in das CSA-Management erleichtert. Ganz konkret starten wir ja in diesem Jahr noch mindestens eine Fortbildung, wie ihr sicher zum CSRD-Report gelangt. Super Einstieg in das Thema Nachhaltigkeitsmanagement, weil so ein CSRD-Report ist natürlich eine super Übersicht über die Themen, wo ihr eigentlich ran müsst. Auf dessen Basis könnte man eine Strategie ableiten, wie ihr im Unternehmen zukünftig besser nachhaltig arbeiten könnt. Und so ganz nebenbei erfüllt ihr dann natürlich auch die gesetzlichen Auflagen zum Reporting. Also schaut euch das mal an, ne? Fachexperte Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und ja, wenn ihr dazu Fragen habt, ne, wendet euch gerne an mich. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr uns weiterhin gewogen bleibt bei Jens wird nachhaltig und uns auf unserer nachhaltigen Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Mittelstand, ja, wie oft kann man nachhaltig eigentlich unterbringen in einem Satz, also uns weiter begleitet. Vielen Dank, dass du bis hierhin dran geblieben bist und ja, ich freue mich, dich beim nächsten Mal auch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute.